Islamischer Staat gegen Vereinigte Staaten von Amerika, das ist eine Frechheit. Und genauso ist es auch gemeint. Es soll nämlich ernstlich schon die Provokation sein, die Sache mal so zu betrachten, dass da zwei Parteien gegeneinander kriegerisch antreten. Und das ist eine Frechheit, weil sich das nicht gehört in unserer Öffentlichkeit, die überhaupt so auf eine Ebene zu stellen. Da ist ja eine ganz andere Art und Weise des Beurteilens, des Betrachtens, des vorgeführt Bekommens üblich. Das ist, man kriegt vorgeführt, und es ist wirklich schauderlich, diese zusammengetriebenen Jesiden da auf ihrem Berg, umkesselt von diesen islamistischen Kämpfern. Man kriegt vorgeführt, daran könnte man aber schon mal stutzig werden, was da eigentlich los ist, wie offensichtlich mit dem besten Gewissen einer guten Propaganda diese islamistischen Kämpfer Leuten einen Kopf abschneiden und hochhalten. Und da stellt sich natürlich sowas wie Mitempfinden, Empörung, Fassungslosigkeit ein. Und zack, soll einem auch schon klar sein, das kann man noch nicht laufen lassen, da muss man doch eingreifen. Und das Erste, was einem das sozusagen automatisch ins Urteilsvermögen reinbringen soll, sind eben diese Opfer, die einem da gezeigt werden. Und da möchte ich was Erstes mal einwenden und zur Debatte stellen. Ja, da gibt es Opfer. Fürchterlich anzusehen. Aber wenn man mal ehrlich ist, so als normaler Privatmensch, dann muss man sagen, ja, das Mitleid oder auch dieses auffallende Gefühl, das sich da bei einem einstellt, ja, das passiert wirklich praktisch. Aber ansonsten ist man, wenn man ehrlich ist, als Privatmensch dem, was einem da gezeigt wird, gegenüber vollkommen waffenlos und ohnmächtig. Das soll man sich auch mal eingestehen, da hat man keinen Zugriff drauf. Aber es geht ganz selbstverständlich im öffentlichen Bewusstsein anders weiter. Angeleitet oder nicht angeleitet, soll sich gleich einstellen und stellt sich auch bei den Leuten oft ein, da muss man doch was machen, und da man selber eben dieses praktisch vollkommen unzuständige Privatsubjekt ist, soll einem einleuchten, da gibt es so eine Adresse dafür, was zu machen. Der Staat, in dem ich lebe, der hat doch Macht. Die westlichen Staaten, in denen wir leben, die haben doch Macht. Und schon ist der Gedanke fertig, sollen die doch eingreifen. Und zwar von der Ecke her aufgerollt im Namen der Opfer. Um Opfern zu helfen, um Opfer zu vermeiden und so weiter. Da möchte ich mal was zu bedenken geben in der Frage. Ist denn das dort, wo man die Adresse ansiedelt, beim deutschen Staat, der jetzt Waffen an die Kurden liefert und demnächst Ausbilder, beim amerikanischen Staat, ist das denn dort überhaupt aufgehoben, diese Idee, Opfer zu vermeiden, Opfern zu helfen? Ist das bei denen im Programm? Das ist ja die Unterstellung, wenn man sagt, da gibt es so schreckliche Opfer, ich kann nicht hingucken, da muss man was tun, wer soll es tun? Da ist gerade eigentlich dieser Fall, der sich da abspielt in Syrien und Irak, hinreichend Erfahrungsmaterial, um zu sagen, das ist doch überhaupt nicht deren Sache. Kaum wird einem vorgeführt, wie da Leute aus ihren angestammten Lebensverhältnissen rausgeschossen und rausbombardiert werden, kommt der nächste Fernsehbeitrag und bringt einem bei, wehe, die steigen in der Türkei auf ein Schiff und probieren damit nach Europa zu kommen. Dann sind sie Flüchtlinge, die von unserer europäischen Politik abgefangen und zurückgeschickt werden. Und die westliche Politik sagt auch ausdrücklich, dass sie das will, dass die Leute, die dort um ihre Lebensumstände gebracht werden, die da entwurzelt und durch die Gegend gescheucht werden, dort bleiben sollen. Von wegen Leute aus dem Opfer rausholen wollen, von wegen Opfer vermeiden wollen. Und auch das, was einem da so schrecklich vor Augen gestellt wird, da werden Leute abgeschlachtet. Kann man wirklich nicht behaupten, dass im Programm der westlichen Staaten das ausgeschlossen wäre, dort nicht vorkäme. Auch da ist diese Gegend gerade eine furchtbare Ansammlung von Anschauungsmaterial. Ja, wenn es die richtigen Opfer sind, wenn es die Soldaten von Assad sind, wenn es die Soldaten von Gaddafi sind, wenn es die bürgerlichen Anhänger von Assad sind, also die normalen Menschen, die hinter diesem Führer noch stehen, dann ist westliche Politik überhaupt nicht programmatisch von der Auffassung, Abschlachten darf es nicht geben. Dann organisiert sie das Abschlachten. Es gehört doch zu den zynischen Treppenwitzen, die sich da jetzt gerade abspielen, dass sogar dieser islamische Staat eine Miliz ist, die gestern noch wohlgefällig von westlichen Politikern dafür einkalkuliert und berechnet war, viele von deren Kämpfern ohnehin in Gaddafi-Land den Gaddafi abzusetzen und dann auch abzumurksen und in Syrien eben den Sturz dieses missliebigen Staates für den Westen zu betreiben. Jetzt sind sie ihnen lästig geworden und werden erledigt. Aber es ist damit vollkommen klar, Verhindern von Abschlachten von Menschen ist nicht Programm westlicher Politik. Das ist nicht Absicht dort. Und das ist auch nicht das, was rauskommt, wenn westliche Politik sich aufführt, als würde sie dem Ruf dieser entsetzten Bürger folgen. Man kann doch die Opfer des islamischen Staats nicht einfach weitergehen lassen. Ja, wenn jetzt bombardiert wird, dann werden doch die Opfer verhindert, dann werden welche produziert. Und wenn die kurdischen Kämpfer von Deutschland aufgerüstet werden, dann ist klar, dass der Krieg da unten richtig in Schwung kommt. Krieg als Opfervermeidung ist ja auch wirklich eine, ja, das ist so eine Idee. Ne? Mal ein erstes kleines Zwischenfazit und dann können wir uns darüber ja vielleicht verständigen. Harte These von mir. Dieses ganze mobilisierte Mitleid Und diese ganze mobilisierte Empörung über die Opfer dort löst sich auf in eine moralische Veredelung des kriegerischen Eingriffs der westlichen Staaten. Wird so ein Edeltitel für das Bombardieren, das sei eine menschlich nur zu verständliche Reaktion darauf, dass dieser islamische Staat doch da so viele Opfer produziert. Als sei das der Zweck. Und als würde Reaktion überhaupt stimmen. Auch das ist doch gar nicht wahr. Dass jetzt, wo da der islamische Staat rumholzt, im Westen plötzlich der Beschluss gefasst worden wäre, da müssen wir hin. Die sind die ganze Zeit da. Von Afghanistan bis Nordafrika sind sie die ganze Zeit da und bekämpfen alle politischen Kräfte, die ihnen da nicht passen. Und jetzt haben sie auch den neuen Gegner. Das wird veredelt mit dieser Vorstellung, die westlichen Staaten wären da unten unterwegs, um für unser Mitleid was Praktisches zu tun. Das vielleicht mal als erste Überlegung. Gut, schimpf nicht weiter auf der Öffentlichkeit rum. Je suis Charlie. Ist ja auch so eine durchgesetzte Antwort die furchtbar angemessen sein soll gegenüber dem, was da die Islamisten so anstellen. Die unterscheidet sich von diesem Punkt, den ich davor gemacht habe. Dieses Je suis Charlie, diese Sorte von Betroffenheit, die da geäußert wird, die ist von vornherein nicht so etwas wie mitleidige menschliche Solidarität mit denen, die da in Paris nach allen Regeln der Kunst exekutiert worden sind. Da ist was anderes los. Was ist da los? Ja, wie der Satz schon sagt, also der heißt ja, ich bin Charlie für die Nicht-Frankophonen. Und mit Charlie ist angespielt auf dieses Satire-Magazin da. Ja, der Satz will sagen, ich, also alle diese Millionen französischen Staatsbürger und europäischen Staatsbürger, die mit dieser Parole auf die Straßen gehen oder virtuell in den Netzwerken um sich schmeißen, muss man ja jetzt bei jedem Facebook, muss man das ja als Banner damit dran haben bei sich, im wie heißt das, Profil. Was machen die? Die beziehen ganz demonstrativ diese Feindschaft der Islamisten, diese militante Feindschaft der Islamisten auf sich. die geben sich als die Millionengemeinde der von diesem Terror Betroffenen. Kann man sagen, Angeber. Aber die Sache hat eine viel ernstere Seite. Zumindest gedanklich, zumindest geistig wollen die ernstlich sagen, diesen Kampf nehmen wir an. Wir sehen uns betroffen von deren Schüssen und diesen Kampf von denen nehmen wir an. Und das ist schon was Bemerkenswertes. Es ist ja sogar was sachlich dran. Europäische genauso wie amerikanische Staatsbürger, die geraten ins Visier dieser islamistischen Kämpfer. Warum? Naja, weil ihre Staaten Krieg gegen die führen. Die bombardieren die ja gerade, wo immer sie sie erwischen. Und diese islamistischen Kämpfer ziehen daraus die knallharte Konsequenz, wie sie kämpfende Soldaten berufsmäßig zu ziehen haben. Die rechnen den feindlichen Staaten, die dortigen Völker ganz selbstverständlich, als die Basis dieser feindlichen Staaten zu und gehen gegen die genauso los wie eben gegen diese Staaten. Und der Hammer an diesem Je suis Charlie ist jetzt, dass diese französischen und westlichen Staatsbürger nicht eine Sekunde mal sich durch den Kopf gehen lassen, wer hat uns das eigentlich eingebrockt? Dass wir wie die feindlichen Soldaten des französischen Staates, des deutschen Staates ins Visier geraten. Das ist doch eigentlich unser Staat, der diese Feindschaft dort militärisch aufgenommen hat. Der Gedanke kommt nicht eine Sekunde auf, die Leute, die sagen, je suis Charlie, rechnen das eindeutig und ganz klar dem islamistischen Feind zu und nehmen die Feindschaft an. Wem gilt die Solidarität? Wie gesagt, nicht den erschossenen Karikaturisten von Charlie Hebdo. Die Solidarität, die die Leute da auf den Straßen und in ihren sozialen Netzwerken inszenieren, die gilt dem von ihnen betriebenen Schulterschluss zwischen Volk und politischer Führung. Wir, Volk und Führung Frankreichs, schließen uns zusammen und in welcher Frage schließen wir uns zusammen? In der Frontstellung dieses neuen antiterroristischen Krieges. Ganz passend singen die deswegen auch. Kaum, dass sie Je suis Charlie gemacht haben, fangen sie das Singen an. Vorwärts, Kinder des Vaterlandes. Also das ist jetzt die Übersetzung von der französischen Nationalhymne. Die Solidarität, die da geübt wird, ist nichts anderes als der Patriotismus, der sich demonstrativ kampfbereit aufstellt. Fragt sich nur noch, warum dann überhaupt der Charlie da eine Rolle spielt. Warum denn nicht Je suis la France, la grande nation, sondern Je suis Charlie. Warum das denn dann überhaupt noch? Eins kann ich ausschließen. Dass die Meinung von diesen Zeichnern mit einem Mal Massenmeinung wäre. Auf das, was sich diese linkslibertären Zeichner da ausdenken, ist bei dieser Demonstration total geschissen. Es interessiert keine Sau, die kennen das auch nicht, die meisten. Nicht die Meinung von denen ist das, womit man sich zusammenschließt, sondern diese Zeichner werden hochstilisiert zu Märtyrern der Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit, die kommt in diesem Gedanken so vor und nur so vor. Nicht als Einladung zum Durcheinanderquatschen, sondern die Meinungsfreiheit kommt vor, das ist ein ganz edler Wert, der seine Wiege in Frankreich hat, der überhaupt die Güte ausmacht des Zusammenschlusses von uns Menschen mit unserer Regierung. Der höchste gute Grund, warum es richtig ist, durch dick und dünn zu diesem Land zu stehen. Ein Wert, der den Kampf lohnt. Also ist das ganze Je suis Charlie Getue nichts anderes als das Bekenntnis all dieser Leute zu einem knallharten Feindbild. Dem Feindbild, hier tritt eine große, ganz edle Wertegemeinschaft der Anhänger der Meinungsfreiheit an gegen, ja, was steht dann wohl auf der Gegenseite? Die pure Barbarei. Das ist in gewisser Weise kongenial zu den Islamisten. Die sind auch so drauf. Die haben sich die Welt zurechtgelegt als wir sind die Glaubenskrieger und treten für das Allerhöchste an gegen die Verächter des Glaubens. So viel zu Je suis Charlie.
Sehr frech und durchgängig mit dem atheistischen Schlag sind. Ich würde sogar sagen, es ist auch nicht mal eine Solidarität mit Meinungsfreiheit. Ich glaube, da kann man das Meinung auch noch durchbrechen. Und dann bleibt wirklich nur noch Freiheit als der oberste Begriff, als der oberste Wert des zivilen Abendlandes gegen die barbarischen Terroristen.
Meinungsfreiheit meint jedenfalls eins nicht. Kommt her, alle, die ihr eine Meinung habt und tobt euch in Frankreich aus. Das haben übrigens die Schüler in Frankreich sofort zu spüren bekommen. Da gibt es so Vorstadtschulen und da hatten welche eine Meinung. Sie waren umzingelt von lauter Leuten, die haben gerufen, Je suis Charlie. Dann haben die sich gemeldet und haben gesagt, Je ne suis pas Charlie. Und weil die anderen gerade beim Singen der französischen Nationalhymne waren, sind sie auf die Idee gekommen, stimmen wir doch einfach mal die algerische an. Da war aber Schluss mit Meinungsfreiheit. Die Erziehungsministerin startet jetzt eine Initiative, man muss in diesen Schulen ein großes französisches Umerziehungsprogramm organisieren. Also Meinungsfreiheit ist so eindeutig an der Stelle. Hier ist die Scheidelinie zwischen denen, die zu Frankreich dazugehören und die anderen sollen nicht nur die Schnauze halten, sondern damit rechnen, dass man sie abräumt und neutralisiert. Das war so ungefähr der Inhalt von Meinungsfreiheit an der Stelle.
Das ist ja auch daran abzulesen, du hast ja gesagt, es interessiert sich keiner für den Inhalt dieser Zeitung. Sie
machen ja alles Mögliche an Karikaturen, was auch immer Sie schreiben mögen. Aber eine Sache wurde dann ja vom Inhalt dann doch immer aufgenommen, nämlich abgedruckt, dass diese Freiheit einen eindeutigen Gegner hat, also diese Mohammed-Karikatur.
Man hört ja so hintenrum, dass die Macher von Charlie Hebdo streckenweise auch ein bisschen kalte Füße gekriegt haben, angesichts der Solidarität, die da über sie hereinbricht. Ganz verschämt hat die Tagesschau einmal berichtet, dass als die ihre eigenen Kameraden zum Friedhof getragen haben, sie allen Ernstes die Kommunistische Internationale gesungen hat. Ich glaube nicht, dass das in den europäischen Wertehimmel gehört. Das interessiert mich, weil die sowieso bloß heranzitiert werden als, ja in gewisser Weise, sie sind nicht umsonst gestorben, sie sind nämlich die Märtyrer unseres hohen Werts, der unser Vorgehen gegen die Islamisten adelt.
Was mich an der Interpretation stört, ist irgendwie, dass das nicht unterscheidet zwischen dem, was die Medien draus machen und was Leute sich ja doch noch dabei denken können. Also unterstellt ja wohl nur noch einfach, dass die Menschen nicht das Motiv haben könnten, dass die Ideen da wirklich leid tun. Zu welchen Leuten, also die Leuten, die da umgebracht wurden. Die haben ja nur die Medienberichterstattung. Da stimmt das. Aber das andere ist doch einfach nur eine Annahme, eine Unterstellung oder wie auch immer. Du hast ja wahrscheinlich keine Interviews geführt.
Muss ich nicht. Muss ich nicht. Mir ist von Protesten nichts bekannt. Ja, aber mir ist von denen, die dort demonstriert haben, ist mir kein einziger Protest bekannt, hinterher mal zu sagen, so haben wir nicht gewettet. Was hat denn in unseren Reihen der Monsieur Walz zu suchen? Ich hab Mitleid mit solchen kritischen Zeichnern, die da einfach umgenietet werden. Und jetzt kommt dieser französische Ministerpräsident und marschiert mit, zwar nicht in derselben Straße, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls stellt er sich im Fernsehbild an die Spitze der Bewegung. Das ist doch der neulich diese Flüchtlingskinder rausgeschmissen hat. Was habe ich mit dem gemeinsame Sache zu machen? Das habe ich nicht gehört. Es wäre mir ja recht und meine Worte legen es ja auch an auf Spaltung. Wenn es einer hört und ins Französische übersetzt, vielleicht überlegt sich es ja einer, ob er das mit dem Je suis Charlie anders gemeint hat, als das, was eindeutig als Botschaft öffentlich rausgekommen ist. Dann sagen wir das recht.
Irgendwelche Indikatoren, die in die Richtung gehen, da ist was anderes unterwegs gewesen. Ja, ich hatte ja keinen Vortrag, also ich muss ja die Annahme, ich habe ja nur hinterfragt, was gesagt wurde. Und das ist eine Annahme, das ist eine Unterstellung. Ich habe nicht gesagt, dass es anders ist.
Ja, solche krassen Fälle wird es ja auch geben. Das gab es ja auch auf der Beerdigung, dass da diese Plakate da zeitgleich mit dem Grabsingen der Kommunistischen Internationale da hochgehalten wurde. Also Bloß das ändert ja nichts an dem politischen Charakter dieser, sagen wir mal, dieses Zusammenschlusses, also an der Botschaft.
Ja, aber die ist gemacht.
Ja, die ist gemacht.
Ja. Auch wollte ich hinweisen, die ist gemacht.
Ja.
Einfach nicht den Menschen, den man gefragt hat, weiß nicht, was die dazu denken. Aber so kommt das rüber. Ich weiß nicht, wie die Menschen sich das da alles dabei denken. Aber das ist ja einfach eine Analyse oder eine Interpretation der schon veröffentlichten Meinung.
Ich frage mich, was wir hier beweisen wollen. Da sind 1 Million Leute auf die Straße gegangen und wollen wir denen jetzt eine Meinung unterstellen? Es gab doch unheimlich viel Berichterstattung. Da sagte zum Beispiel ein französischer Arbeiter, welcher Partei er angehört, ob der überhaupt einer Partei angehört, weiß ich gar nicht. Der sagte, heute stehen wir alle zusammen und kämpfen für unsere Freiheit. Ganz pathetisch. Ganz genau, müssen wir den Rücken runter. Und dann sagt er, und morgen wollen wir mal sehen, ob etwas getan wird von den entsprechend Verantwortlichen. Die Situation in den Gefängnissen, ihr wisst, worauf das anspricht, ob die ab morgen geändert wird, ob die Vororte, die 2012 gebrannt haben, ob da etwas anderes getan wird. Wer in den Vororten war, ich selber war nie da, aber ich kenne einige Leute, die da gewesen sind, die wissen, da kommt man nicht raus. Und da kam so ein Sarkozy, der sich damals hinstellte und unheimlich arrogant diese Menschen einfach als Menschen dritter Klasse abserviert hat, der kann dort auch nichts Positives bewirken. Die Frage ist doch, wer bewirkt was? Und es gibt ja Diskussionen in Frankreich.
Warum haben Sie diese Parolen dann nicht gebrüllt?
Bitte?
Warum haben Sie denn diese Parolen dann nicht gebrüllt? Wie das, was du gerade da meinst, was Sie angeklagt haben, warum haben Sie das?
Das haben Sie, mit blankem Gesicht einen Tag nach den Todesschüssen vorm Fernseher gesagt. In die Kamera hinein. Das ist nicht ganz unmutig. Das ist vielleicht genauso mutig, wie hier zusammenzusitzen und zu gucken und zu analysieren. Ich war gestern in einem Stadtteil, da macht die Bremer Schulpolitik eine ganz schlechte Figur. So eine Schule hat einen Leitcharakter. Und an dieser Schule, da gibt es unheimlich viele Migranten. Und unter diesen Migranten, da gibt es ganz, ganz viele, die haben überhaupt keinen Gedanken an die Perspektive nach ihrer Schulzeit oder jetzt zu einem Betriebspraktikum beispielsweise. Die gehen da gar nicht raus. Aber die stimulieren sich gegenseitig, dass das auch keinen Sinn macht. Das sind doch ganz konkrete Probleme. Wenn diese Leute dann auf Lehrerinnen losgehen und sie in die Ecke drängen und in stundenlange Diskussionen, sind sie frauenfeindlich, sind sie ausländerfeindlich und so weiter, dann spürt man, wenn man dabei steht, wie einem das Messer in der Tasche aufklappt. Und dann spürt man auch, wenn man ein bisschen nachdenkt, was machen diese Leute denn danach? Und wenn man sich dann mit Migranten unterhält, die lange hier sind, dann sagen die, hier entwickelt sich was. Und das ist unheimlich brenzlig. Und es gibt auch Leute, die nehmen das auf. Und das sind die Dinge, die man hier eigentlich viel mehr diskutieren muss. Wo nämlich es wirklich anfängt zu brennen. Wo jemand sagt, wenn ich in die Moschee gehe, dann weiß ich ganz genau, danach geht einer rum und sagt, der hat so und so viel gespendet. Nur so und so viel. Und dessen Tochter ist auch eine Hure. Da entsteht etwas, das ist nicht im Viertel. Da glaube ich das nicht. Aber außen ist es. Und das nehmen Leute wahr. Und manche Leute nehmen es nicht wahr. Das ist das, was mich interessiert. Wo sind die Antworten?
Es ist aber eine etwas eigenartige, vorentschiedene Art des Wahrnehmens, für das du da jetzt dich stark machst. Dass man dann aufmerksam wird. Wenn Leute anfangen, betrachtet durch die Brille schön geordneter und funktionierender Verhältnisse aus dem Ruder zu laufen, das halte ich überhaupt nicht für eine brauchbare und objektive Art und Weise, darüber zu reden, was da in solchen Vorstadtschulen, in Vorstädten oder meinetwegen auch in sozialen Brennpunkten in Bremen in Schulen so passiert. Es ist doch vorlängst was passiert und das scheint nicht so interessant zu sein. Für diesen Blick ist das jedenfalls offenbar nicht so furchtbar interessant. Dass die Leute in solchen Schulen einem Wettbewerb unterzogen werden, in dem entschieden wird, ob sie überhaupt in den Sphären des Arbeitsmarkts und des Berufslebens sich bewerbend antreten können, wo man irgendwie auf einen grünen Zweig kommt. Und da haben diese Schüler und Schülerinnen, von denen du da berichtest, leider einen vollkommen realistischen Blick auf das, was ihnen als Ergebnis der Schule blüht, nämlich, dass sie zu denen gehören, aus denen wird nichts. Bei denen am Ende der Schule mehr oder weniger schon feststeht, bei denen wird das zukünftige Leben ein Kampf darum, überhaupt über die Runden zu kommen, wenn überhaupt. Komischerweise geht nicht dahin der Blick, sondern ich habe zuerst gedacht, der Arbeiter, von dem du da redest, der hätte vielleicht was Brauchbares im Sinn, aber so, wenn du den dafür zitierst, hat er gar nichts Brauchbares im Sinn. Wenn man natürlich dann empfindlich wird, wo einem sozusagen der Polizeistandpunkt in die Optik reingerutscht ist und man sich dann beschwert, wenn Leute nicht mehr spuren, wenn man sie schlecht behandelt, das gefällt mir gar nicht.
Was gefällt dir denn? Ich kann das gar nicht ordnen. Ich meine, dass es ganz, ganz schön wichtig ist für uns, dass wir die Geldströme so kanalisieren, dass diese Leute nicht zementiert sagen, sie brauchen nicht mehr reagieren. Natürlich müssen die reagieren. Und die reagieren auch, wenn sie clever sind. Die versuchen, was zu verändern. Da bleibt das nicht alles beim Gleichen. Ich sagte, das kann man nicht einfach so zementieren. Wir müssen sehen, dass die Geldströme dahin laufen. Wir haben eine Schulreform hier in Bremen. Das ist der größte Blödsinn. Da heißt das Oberschule und da werden genau diese Zementierung von denen gesprochen. Die werden so hingenommen. Und das ist nicht korrekt. Weder von denen, die da hineinzementiert werden und die wirklich sagen, wir sind die Loser, wir reagieren nicht mehr. Okay. Damit haben wir aber nichts gewonnen. Wir haben nur verloren. Weil diese Menschen werden dann reagieren.
Willst du kritisieren, dass es in dieser Gesellschaft Loser gibt? Mhm. Oder willst du kritisieren, dass immer dieselben dort landen? Mhm. Da musst du dich jetzt mal entscheiden.
Ich habe mich längst entschieden. Ich will, dass die Etablierten nicht immer diese Kritik, dieses nihilistische, dieses Wissen, was die anderen tun und machen und nicht richtig machen, sondern dass wir einfach analysieren, was wird hier in Bremen fabriziert, beispielsweise hier in Bremen, um diese Situation zu verbessern. Ja, aber wir sind Bremer, ne?
Natürlich ist das Thema, das stimmt doch gar nicht. Man redet doch über das, was los ist und will sagen, das muss verbessert werden. Jetzt ist aber gesagt worden, das hat ja Gründe, dass sowas zustande kommt. Warum gibt es denn Leute, die genau diesen Hintergrund haben und diesen Loser. Wie kommt das denn zustande? Das hat doch seine Gründe, warum sind sie denn überhaupt hier? Zu großen Teilen haben sie sich das nicht selber ausgedacht, die wir da wollten und hier eben was ist denn, man kann doch nicht sich
Extremen hinstellen und sagen, es darf nicht, es muss alles in Ordnung sein, wenn die Welt in einem dermaßen Tumult ist. Das ist ein bisschen kurzsichtig, hier von den Geldströmen, wer immer das sein mag, zu verlangen, dass sie an die richtige Stelle kommen, damit da irgendwelche Leute nicht das vor Augen haben, was sie offensichtlich vor Augen haben, nämlich, dass sie dazu ausgegeben sind, in dieser Welt überflüssig zu sein. Sowohl da, wo sie herkommen, als auch wo sie jetzt hingefügt sind. Dass das Leute sich widerspruchsfrei hinnehmen, ist doch klar.
Nochmal zurück, was Margret da mal gesagt hat. Also, ob du dagegen bist, dass es Loser gibt oder wen es trifft. Weil du argumentierst jetzt so. Du sagst, wenn man sich nicht um die Leute kümmert, dann darf man sich nicht wundern. Und die Gefahr, die malt sich ja an die Wand, dass dieses wunderschöne kapitalistische Gemeinwesen von denen aufgemischt, gestört, eben halt oder auch mal mit einem Molotow-Cocktail bearbeitet wird. So, das ist jetzt eine ganz komische Art und Weise, warum man sich im Prinzip um die materielle Verbesserung einer Lebenslage kümmern soll. Dass man nämlich ansonsten als ein Störenfried des Gemeinwesens behandelt wird und damit dann auch die Alternative auf den Tisch liegt. Ja, wenn es ein Störenfried ist, warum soll man den denn durch Geldzuwendung oder durch irgendwelchen Sozialkram dazu bewegen, keiner zu sein? Man kriegt ihn doch genauso gut in den Griff, wenn man da mit einem Knüppel draufhaut. Diesen Konter hast du dir mit deiner Idee nämlich eingefangen. Du sagst, das werden sonst Störenfriede. Dann kann man als Staat auch sagen, ja gut, für Störenfriede kenne ich aber auch andere Maßnahmen. Das andere hast du nämlich gar nicht gesagt, warum man sich um die Leute kümmern soll. Weil das denen schlecht geht, ist ja für dich gar kein Argument, sondern bloß das Gefährdungspotenzial für unser Gemeinwesen. Deswegen sagst du auch immer wir.
Das ist jetzt Unterstellung. Also, nee, ich würde sagen, fühle ich mich völlig falsch verstanden, auch richtig falsch verstanden. So falsch verstanden, wie von einer festen Position aus jemand beobachtet wird oder angehört wird, mit dessen Position man sich gar nicht irgendwo beschäftigt hat. Weil ich habe natürlich überhaupt gar kein Interesse daran, Leute, die in dieser Gesellschaft keine Chance haben, als Störenfriede zu betrachten. Das ist der erste Punkt. Zweitens möchte ich mal den Sprung auf die andere Seite machen. Weil ich habe jetzt so mal den Eindruck, dass so auf dieser Seite niemand steht. Mein Schwager, der hat 20 Stunden am Tag vom Ausländeramt angestanden. Der hat dann irgendwann mal gemeint, dass er mit hier ansässigem Beistand da mehr erreicht. Hat er auch mehr erreicht. So, das nochmal zu meiner persönlichen Position. Ich bin nicht dagegen, Loser als ja, irgendwie, was weiß ich, ich kann es nicht mal nachvollziehen, wie ihr das beschreibt. Chancengleichheit will ich haben. Wenn die Leute hierher kommen, wenn man hier eine Willkommenskultur aufbaut, dann kann es sich nicht darauf beschränken, dass man das als Ideologie in den Köpfen der Leute in der Zeitung festsetzt. Sondern da muss man was tun. Und ganz wichtig ist, dass man das Richtige tut. Und nicht, dass man sich hinstellt und wichtige Institutionen, nämlich die Eingangsvoraussetzungen bilden, die Schulen beispielsweise, dass man die ohne Mittel lässt in dieser Situation, wo Menschen hierher kommen. Dass es nicht heißen kann, dass diejenigen, die 20 Jahre hier sind, auch immer in einer Drittklassigkeit gehalten werden sollten, das ist gar nicht gemacht. Aber jetzt stehen wir vor einem Problem. Diesen Problemen muss man sich stellen. Und diesen Problemen stellt man sich nicht richtig, weil man die Gelder so nicht zur Verfügung stellt. Und damit werden diese Leute auch ganz einfach Ideologien gebracht. Das ist auch so einfach. Wir machen uns keine konkreten, schwerwiegenden Gedanken mit Konsequenzen und mit auch selber was viel tun müssen. Das können sie zum Teil gar nicht, wegen der Sprache, wegen der Beziehung. So, und dann sitzt man untereinander. Und wenn man sich das anhört, was dort gesagt wird, dann braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Ganz schnell einen Erfolg bekommen, ganz schnell etwas ganz Großes leisten. Dafür gibt es unheimlich viel Zeit über Filme und Internet. Und dann kommt man auf solche Ideen, die genauso abstrus sind, wie zu sagen, bist du dafür, dass in dieser Gesellschaft überhaupt es Loser gibt. Selbstverständlich ist niemand dafür.
In deiner Überlegung ist, und das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen, überhaupt nicht entschieden, worüber du dich beschweren willst. Willst du dich darüber beschweren, dass Leuten zum Beispiel durch schulischen Misserfolg oder durch die Schikanen, die zum behördlichen Normalvorgang in Ausländerämtern gilt, dass denen Probleme gemacht werden, das Leben versaut wird? Willst du dich darüber beschweren? Oder willst du dich darüber beschweren, und das ist nicht dasselbe, sondern in gewisser Weise sogar das Gegenteil, dass Leute, mit denen man so umspringt, die der Gesellschaft Probleme machen, willst du dich darüber beschweren, die Probleme, die den Leuten von dieser Gesellschaft gemacht wird? Oder willst du dich darüber beschweren, dass die der Gesellschaft Probleme machen? Das musst du mal auseinanderkriegen in deinem Überlegen.
Ich muss das nicht auseinanderkriegen, weil das völlig klar ist. Weil der zweite Aspekt, der kann ja nur formuliert werden, wenn man unheimlich weit weg ist von dieser Problematik. Das muss man sich mal klar machen. Diese Leute, die haben keine Chance. Und die bauen sich Chancen und lassen sich Chancen bauen. Und das ist das Problem. Diese Alternative, die du da jetzt aufzeigst, ob da eventuell das Problem nur deswegen entsteht, weil die renitent werden oder so, das ist völlig nebensächlich. Die Konsequenzen für den Einzelnen sind gravierend.
Nein, das ist nicht nebensächlich. Du hast eben die Willkommenskultur angeführt, als etwas, das sein sollte und sein müsste. Das ist von
der Bank gesagt. Das wird hier propagiert.
Das wird propagiert. Man dachte, du meinst, das wäre was Gutes, ne?
Ja.
Ich dachte, du meinst, das wäre was, was fällig wäre, was nötig wäre.
Man muss so eine Konsequenz ziehen, wenn Menschen sterben. Aber da muss man sie richten.
Er wollte gerade erklären, was die Politik Willkommenskultur nennt. Das ist eine Strategie des Umgangs mit den unvermeidlich schon vorhandenen, unerwünschten, aber nicht zu vermeidenden ausländischen Zuwanderern, die dafür sorgen soll, dass sie nicht renitent werden. Das ist der politische Zweck dieser Maßnahmen, und davon gibt es jetzt die Variante Willkommenskultur und die Variante, statt Geldleistungen Lebensmittelleistungen Heimen verteilen oder was. Also mehr oder minder brutal vom Standpunkt des Umgangs mit diesen Leuten. Und das ist ein Unterschied, dafür zu sein, damit unsere schöne Bremer Ruhe und Ordnung aufrechterhalten bleibt, oder zu sagen, es ist eine Schweinerei, wie mit Leuten umgegangen wird, und dagegen anzustehen. Das sind zwei Gesichtspunkte, die eigentlich nicht miteinander vertragen. Das ist eine Illusion der Leute, die da als Helfer auftreten, dass sie meinen, das wäre dasselbe, und dann Programme fordern und mehr Geld dafür. Dass man das praktisch in seinem Berufsleben vielleicht tun muss, ist wieder was anderes. Aber es sind erstmal zwei Standpunkte, die gar nicht zusammenpassen.
Hier vorne waren nur die Worte.
Ich würde mir wünschen, wir würden wieder ein bisschen zu dem anderen Thema zurückgehen. Wäre das vielleicht möglich? Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber
ja.
Gut, dann lassen wir das mal. Ich mache da an der Stelle mal eine Unterbrechung. Ich könnte noch einen dritten Punkt.
Ich möchte noch eine kurze Sache noch dazu sagen. Ich wollen wir den verlängern, aber
weil jetzt mal so entgegengehalten worden ist, sind Sie mehr für die Orte oder die Leute? Und ich verstehe es so, die Antwort auch, das wäre ja quasi das Gleiche, also Chancengleichheit und auch diese Willkommenskultur, das wäre ja was Erstrebenswertes, was Gutes, was ja aber nicht, müsste man sich eigentlich dafür einsetzen, wie es viel besser umgesetzt werden könnte, das ist ja die Position, in den Stadtteilen, also Chancengleichheit passt nicht zur Stadtteilschule und Willkommenskultur passt nicht zu dem, wie mit den Flüchtlingen umgegangen wird. Ich will bloß mal den Gesichtspunkt nochmal zu bedenken geben, aber sich an der Stelle mal entscheiden soll. Wenn offenkundig das, was Sie sich davon versprechen, von Chancengleichheit und von Willkommenskultur, so faktisch kontrastiert ist mit dem, wie es zugeht, in den Stadtteilen, in den Schulen und im Umgang mit den Flüchtlingen, sollte man sich mal die Frage stellen, wofür das spricht. Spricht das dafür, dass Chancengleichheit und Willkommenskultur die guten Sachen sind, die immer bloß schlecht umgesetzt werden, obwohl doch alle sie eigentlich wollen? Oder spricht es dafür, sich mal anzugucken, was sind denn die Sachen, die damit gesagt und gemeint sind, wenn es um Chancengleichheit und um Willkommenskultur von Flüchtlingen geht? Und letzteres wollten, glaube ich, einige Beiträge werben und letzteres ist zum Beispiel als ein Hinweis zur Einordnung gemeint mit der Frage, sind Sie dafür, dass Loser, dass es das nicht gibt in der Gesellschaft oder dass es nicht immer die gleichen sind? Denn ein Hinweis, dass es vielleicht gegen die Chancengleichheit spricht, ist der, dass der von Chancengleichheit redet, ob er es will oder nicht, davon redet, dass alle die gleichen Chancen haben. Aber die Frage, was Sie dann davon diese gleichen Chancen und der Wahrnehmung dieser Chancen haben, damit überhaupt nicht beantwortet ist oder umgekehrt sehr wohl beantwortet ist, nämlich dass die ganze Sache ja so aussieht, dass als Resultat zwar nicht rauskommt, wer welche Chancen wahrnimmt, aber dass die einen welche haben und die anderen keine. Und wer sich darauf verteilt, das ist die Chancengleichheit offen. Das Gesamtresultat aber nicht. Das wollte jetzt bloß der Hinweis sein, diese prinzipielle Frage mal kurz zu legen, ist das denn so eine gute Forderung?
Bei der Chancengleichheit ist es nicht so, dass die Verlierer in der Schule dadurch produziert werden, dass sie zur selben Chance antreten. Mal den Gedanken durch den Kopf gehen.
Wenn wir jetzt endlich den Übergang zur Schule machen.
Ja, ja.
Ich bin der Auffassung, dass die Debatte vor der Zuspitzung auf Chancengleichheit durchaus ziemlich eng am Thema dran war. Von daher der Hinweis, man soll mal zum Thema zurückkehren, vielleicht ein bisschen neben der Sache ist. Ich will mal eben kurz den Zusammenhang skizzieren, wie ich ihn sehe. Je suis Charlie hat zum einen das, was schon von vorne gesagt worden ist, diesen Zusammenschluss zwischen großen Teilen, sage ich mal, des französischen und nicht nur des französischen Volkes, im Namen westlicher Werte mit ihrer Führung, im Namen derselben Werte im Nahen Osten aufmischen. Und es hat noch eine zweite Botschaft, dieses Justi Charlie. Und die kommt eindeutig von oben. Runter ins Volk, ist aber dort auch nicht auf großen Widerstand gestoßen, wenn ich es richtig sehe. Nämlich die Botschaft, man muss schwer sortieren zwischen Moslems, also zwischen Islamisten, denen mit dem Ismus und denen ohne Ismus. Und bei denen mit dem Ismus, da ist sich die Öffentlichkeit, die Politik und im Übrigen auch die gesamte einschlägige bürgerliche Wissenschaft einig, ist man bei den muslimischen Migranten, ist man gleich bei den Banlieues, ist man gleich bei einer Sorte französisch und nicht nur französisch, sondern auch deutsch hergestellter Lebenslage für diese Menschen, die nicht ein Versagen von Politik ist, sondern die eindeutig klarstellen will, so wollen wir mit euch umgehen. Da sind wir schon mal so beim Thema.